Grüß euch zu einer neuen Episode von Dei Wuin. Hier ist Sabine von Die Handwerkstätte aus der grünen Steiermark. Zuallererst möchte ich diesen Podcast als Werbepodcast deklarieren, da er Informationen zu den Produzenten, den Betrieben, den Künstlern und den Kunsthandwerkern aus der Steiermark enthält. Also Achtung! Er beinhaltet unbezahlte und nicht beauftragte Werbung. Wie in der Einleitung schon gesagt, möchte ich mich in meinem Podcast auch den vielen Produzenten und Kunsthandwerkern aus der Steiermark widmen. Zu Ostern war ich wieder im Freilichtmuseum Stübing in geselliger Runde mit den Spinnerinnen. Heute möchte ich ein Mitglied dieser Runde vorstellen. Lydia ist Archäologin und Goldschmiedin und stellt historischen Schmuck her. Ihre tragbaren Kunstwerke sind liebevoll von Hand gefertigt und können auch auf Bestellung angepasst werden. Wie viel Spaß wir trotz des kalten Windes hatten, davon könnt ihr euch jetzt gleich in dem folgenden Interview überzeugen. Zuallererst möchte ich einmal Petra aus Vösendorf herzlichen Dank ausrichten für ihren Kaffee. Den habe ich jetzt gleich hier in Stübing mir gegönnt. Ja, wir sitzen hier in Stübing und spinnen eine Runde und neben mir sitzt die Lydia. Und die Lydia, die ist Archäologin. Und ja, hallo, liebe Lydia.
Hallo.
magst du mir vielleicht erzählen, wie du überhaupt einmal von der Archäologie, du bist ja studierte Archäologin, jetzt zum Spinnen und zum Handwerken, und sie hat auch ein Geschäft, das heißt Aniello. Und da macht sie eben ganz kunstvoll gefertigte Schmuckstücke. Und da möchte ich dich gerne mal fragen, wie war das jetzt da von der Archäologie zu einer Kunsthandwerkerin beziehungsweise auch wirklich zu einer Goldschmiedin?
Naja, also eigentlich ganz unspektakulär. Ich habe Archäologie studiert, bin dann 2012 fertig geworden, habe mich immer für Handwerk interessiert, für historische Handwerkstechniken, habe irgendwann in meinem Studium begonnen zu nähen, also vor allem historisches Gewand. Und irgendwann durch die Archäologie bin ich auch zum Spinnen gekommen, weil mich das interessiert hat. Wie wurde das früher gemacht? Und zwar eben nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis. Wie lange dauert das zu lernen? Wie lange dauert es, einen Faden herzustellen? Oder jetzt auch bei anderen Techniken, Glasperlen oder ähnliches. Wie wird das hergestellt? Wie lang dauert so etwas? Ja, also dieser ganze Handwerksprozess. Und über die Jahre hat sich das weiterentwickelt. Mittlerweile zeige ich historisches Handwerk, stehe in historischen Kleidungsstücken in Freilichtmuseen oder auf Märkten. Und so bin ich eigentlich dann auch irgendwann zum historischen Schmuck gekommen. Ich wollte zuerst historische Schneiderei machen, aber das ist in Österreich sehr problematisch. Und nachdem ich seit Jahrzehnten, kann man sagen, Schmuck mache, war das irgendwo die logische Schlussfolgerung. und ich wollte halt auf jeden Fall was Historisches und was mit den Händen arbeiten. Und Archäologie ist in Österreich fast unmöglich zu arbeiten. Und irgendwann habe ich dann mich einfach mit dem Schmuck selbstständig gemacht und mache das jetzt hauptberuflich.
Aber du hast es ja auch gelernt, also das heißt, du hast es nicht einfach nur nachgemacht, also sondern du hast auch wirklich handwerklich das gelernt. Also im zweiten Bildungsweg sozusagen noch einmal auf die Schule gegangen, du warst auf der Ortweinschule.
Genau, die Meisterklasse, die Meisterklasse, Metallgestaltung.
Genau. Und da hast du das wirklich gemacht und jetzt da sieht man auch diese schönen Schmuckstücke, die von Ausgrabungen inspiriert.
Genau.
Du fertigst, ja.
Ja.
Was sind deine hauptsächlichen Materialien?
Ich arbeite, ich sage immer, mit allem außer Plastik. Das reicht von Glas, das ein sehr, sehr alter Werkstoff für Schmuck und kleine Gegenstände ist, also von 3000 vor Christus aufwärts. Und immer schon auch als quasi die billigere Variante für Edelsteine war. Über Edelsteine, über natürlich Metall, also vor allem Messing, vergoldetes Messing, Silber und Bronze natürlich, bis hin zu eben echten Steinen.
Und man sieht einfach, dass du auch bei den Ausgrabungen, du bist ja auch bei Ausgrabungen dabei,
habe ich
gewesen.
Oder gewesen. Ja. Und da hast du dann dich wie inspirieren lassen? Wie kann man sich das vorstellen? Ist das jetzt so, dass man das einfach eins zu eins umsetzen kann oder braucht man Berechtigungen dafür? Oder?
Ja, also grundsätzlich, jeder kann sich davon inspirieren lassen, jeder kann Schmuck selber herstellen, wenn er möchte. Fürs Verkaufen braucht es natürlich Berechtigungen. Also angefangen von der WKO bis Zertifizierungen, bis Lizenzen etc.
Und so eine Lizenz für ein Ausgrabungsstück, wo kann man das zum Beispiel erwerben?
Also wenn man jetzt ein historisches Stück nachmachen möchte, das ist ein bisschen kompliziert. Im Inland kann man das eigentlich am ehesten, indem man mit dem Museum in Kontakt tritt und sagt, ich würde gern das und das nachmachen, wie schaut's denn da aus, darf ich das nicht, weil das Stück unterliegt natürlich auch einem Copyright, nämlich dem vom Museum bzw. dem Ausgräber und oder dem Besitzer im Sinn von Grundbesitzer. Und da sind manchmal komplizierte Strukturen dahinter, drum. Also es gibt Museen, da kann ich nichts nachmachen, weil das Copyright einfach von diesen Personen behalten wird sozusagen. Und die sagen, nein, also ich habe einen Bronzegießer zum Beispiel, der darf das nachmachen, aber alle anderen nicht. Bei den auswärtigen Sachen ist das so eine Frage.
Und ich habe gesehen, deine Schmuckstücke reichen jetzt von der Hallstattzeit bis in 19. Jahrhundert, oder?
Ja, also 1820, 1830 ist so mein Ende. Danach, das ist mir zum Teil zu modern. Das ist eine Zeit, mit der ich mich nicht mehr wirklich auseinandersetze, weil es mich persönlich nicht so interessiert. Und zum anderen sind das schon Techniken und Goldschmiedetechniken, die schon sehr ausgereift sind und wo mir auch das technische Know-how fehlt, beziehungsweise so fein kann ich in meiner Werkstatt nicht arbeiten.
Oder apropos noch Werkstatt, wo ist jetzt deine Werkstatt? Wo kann man dich erreichen? Wie kann man zu deinen Schmuckstücken kommen? Wo kann man sie anschauen?
Grundsätzlich habe ich einen Online-Shop. Das ist auf Etsy, also E-T-S-Y, also etsy.com/shops/Orniello.
Ich verlinke das wieder in den Shownotes natürlich.
Dankeschön. und ansonsten stehe ich auf einigen historischen Märkten, Mittelalterfesten oder auch im Freilichtmuseum Stübing des Öfteren. Man kann das auf orniello.com ohne www auf meiner Homepage auch nachschlagen. Da steht auf der Startseite gleich, auf welchen Märkten ich wann bin.
Wann ist jetzt, wenn du jetzt die ganzen Zeiten Revue passieren lässt, was ist deine liebste Zeit?
Also schmucktechnisch die Römerzeit und Renaissance. Oder überhaupt auch also Kleidung, Ausstattung, die zwei Epochen. Das sind die, die es mir angetan haben.
Wie kann man sich das vorstellen? Also wie ist eine Frau gekleidet jetzt in der Renaissancezeit? Hat es da Unterwäsche gegeben oder man sieht immer das Obergewand, ja? Aber wie ist das überhaupt aufgebaut? Haben die eine Unterhose gehabt oder nicht? Oder haben sie ein BH gehabt oder nicht?
Nein, also in der Renaissance, wir sprechen da so grob vom 16. Jahrhundert. Grundsätzlich ist das Kleid so aufgebaut, dass man ein langes Unterhemd hat mit langen Ärmeln, das so, ich sage mal, bis zum Knie ungefähr geht oder vielleicht auch drüber hinaus, aus weißem Leinen. Darüber trägt man ein Kleid mit einem engen Schnürleib, kein Korsett, nicht so geschnürt, dass man keine Luft kriegt oder ähnliches, das ist ein Mythos, ein absoluter Mythos. Und einem weiten Rock. Und darüber kann man dann eben noch, je nachdem, wenn man hinausgeht, noch ein Überkleid tragen, so etwas Mantelartiges, etwas Kurzes, einen kurzen Umhang, wenn es zum Beispiel kälter ist, um den Ausschnitt zu wärmen, verschiedenste Ärmel. Also es ist halt so wie heute, die Mode ändert sich alle 10 Jahre oder sogar mehr genauso. Es ist ein Unterschied, ob ich in Deutschland, ob ich in Italien gelebt habe. Also es gibt auch diese regionalen Unterschiede, die ganz typisch sind. Und je nachdem, in Deutschland, Österreich zum Beispiel, waren auch Hauben ein großes Thema. Die waren sehr kunstvoll.
Und Schmuck, ja. Was war da so der hauptsächliche Schmuck? So Bestandteil, war das für Gold, war das für Silber oder war das eher so?
Es war eigentlich nur Gold und Edelsteine und Perlen und Email und ähnliches, aber Silber war etwas, das dem Hausrat vorbehalten war. Also man hat Silber für Löffel oder Besteck, für kleine Töpfchen oder ähnliches hergenommen, für Spatel, für also nichts, was Schmuck in dem Sinn war. Als Schmuck war es selten. Es war ein Gebrauchsgegenstand, kann man sagen, im Gegensatz zu Gold, das eben ein Schmuckgegenstand sozusagen war.
Ah, schön. Ja. Ja, also deine Schmuckstücke findet man auf orniela.com. Ja, wir haben es unten wieder verlinkt in den Shownotes. Und jetzt herzlichen Dank für das nette Interview.
Dankeschön.
Wer sich nun für die kunstvollen Schmuckstücke interessiert, ihr findet den Link in den Shownotes. Solltet ihr noch Fragen zu Lydia oder ihrem Shop Orniello haben, schreibt mir oder Lydia einfach. Wir freuen uns immer über Rückmeldungen. Wer Lydia gerne persönlich treffen möchte, sie stellt ihre Schmuckstücke am 14. und 15. Mai beim Mittelalterfest auf der Burgruine Ackstein in der Wachau aus. Die genaue Story und was man da so alles am Mittelalterfest erleben kann, könnt ihr auch auf der Webseite nachlesen. Diese Webseite ist natürlich wieder in den Shownotes verlinkt. Wer nun Guster auf Mittelalterfeste bekommen hat, aber lieber in der Steiermark bleiben möchte, der hat dazu zum Beispiel am Mittelalterfest am Dackerhof am 5. und 6. Juni 2022 die Gelegenheit. Auch auf der Burg Oberkapfenberg findet am 25. und 26. Juni 2022 und im Schloss Liechtenstein am 17. und am 18. September diesen Jahres ein Ritterfest statt. Alle weiteren Termine für Österreich habe ich euch über die Seite von Datamann verlinkt. Ihr habt noch mehr Lust auf Burgen? So möchte ich euch einen Ausflug zu einer neuen Burg vorschlagen. In der mittelalterlichen Stadt Friesach in Kärnten wird seit einigen Jahren eine neue Burg mit alten Methoden gebaut. Dort wird altes Wissen über den Burgbau gelebt und den Besuchern gezeigt. Die Öffnungszeiten findet ihr auf der Homepage der Burg und ist natürlich wieder in den Shownotes verlinkt. Wenn euch diese Folge viel Freude gemacht hat, so abonniert einfach diesen Kanal und teilt ihn mit euren Freunden, damit auch sie von den vielen Kunsthandwerkern und den Neuigkeiten über Wolle und ihre Verarbeitung hören können. Wie immer, dieser Podcast dient eurer Unterhaltung, stellt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Die angegebenen Fakten werden aber von mir zum Selbststudium und zur Überprüfung mittels Link in der Description Box hinterlegt. So wünsche ich euch noch einen schönen, wolligen Tag und auf ein Wiederhören bei der nächsten Folge von Daiwuin oder die Steiermark spinnt.